Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Die Proteste an den Universitäten, fast weltweit, auf jeden Fall aber in Deutschland, in den USA, zur Situation in Gaza, zur Situation in Palästina, zur Befreiung Palästinas, palästinensische Solidarität, die sollen heute unser Thema sein. Es gibt viele Debatten darüber, ist es antisemitisch, ist es nicht antisemitisch, muss es verboten werden, müssen gar Unidirektoren und Direktorinnen zurücktreten, weil sie die Situation nach Meinung mancher nicht in den Griff kriegen. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der TAZ und bei mir ist heute
Ulrich Gutmeier, ich arbeite in der Kultur der TAZ und auch im Politikressort der Wochentaz.
Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der TAZ, kümmere mich dort um die SPD und BSW, die Wagenknecht-Partei, und um Geschichtspolitik gelegentlich.
Marina Klimczuk, ich bin freie Reporterin aus Durham, North Carolina und deutsch-israelische Staatsbürgerin.
Und Marina, zugeschaltet eben aus Durham, North Carolina, hat für die TAZ auch die Uni-Proteste an der Columbia University in New York für uns begleitet eine Zeit lang und auch darüber geschrieben. Deshalb freuen wir uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Eingangsfrage an euch drei. So umstritten wie das Ganze ist, zu so vielen Debatten, wie die Uni-Proteste jetzt geführt haben in den letzten Wochen, wäre es besser, wenn es diese Protestcamps, Proteste an den Universitäten nicht gäbe, Uli?
Ja, ich fange an. Natürlich wäre das nicht besser, weil Protest ist ein Ausdruck von Meinung in einer demokratischen Gesellschaft. Und natürlich muss es möglich sein, das kundzutun, was man dazu sagen hat. Und ich würde sagen, auch ein Protestcamp kann dazugehören, sofern es eben im Rahmen dessen bleibt, was man sich wünscht. Und da kommen wir vielleicht dann demnächst drauf zu sprechen.
Marina, was meinst du?
Ja, also ich möchte noch mal kurz uns alle daran erinnern, worum es geht. Der Internationale Strafgerichtshof hat die Möglichkeit eines Völkermords für plausibel erklärt in Gaza. Und Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant. Und also es würde mir große Sorgen machen, wenn es diese Proteste nicht geben würde.
Ja, das ist ja erstaunliche Einmütigkeit. Ich bin auch der Meinung, dass es diese Proteste geben sollte. Ich bin beileibe nicht mit allem inhaltlich einverstanden, was da geäußert wird. Was mich aber besorgt, ist insbesondere die Reaktion in Deutschland, die mir autoritär und obrigkeitsstaatlich teilweise zu sein scheint. Also Polizeieinsätze an der Humboldt-Universität gab es, Polizeieinsätze an der Freien Universität. Es gibt jetzt eine Diskussion um die Technische Universität, die Direktorin Geraldine Rauch. Es gibt insgesamt ein Klima von Verengung des Meinungskorridors, wo also versucht wird, bestimmte Meinungen zu diskreditieren, für illegitim zu erklären. Und das ist das, was ich wirklich kritikwürdig finde in Deutschland im Moment.
Okay, wir versuchen das mal ein bisschen auseinander zu dröseln und vielleicht auch die Unterschiede herauszuarbeiten, weil natürlich die Diskussion um Israel-Palästina-Nahostfrage in Deutschland immer ein bisschen anders geführt wird als woanders auf der Welt, sicherlich auch anders als in den USA. Kleine Korrektur noch, ich glaube, ich muss das einmal machen. Nicht der Internationale Strafgerichtshof prüft die Möglichkeit eines Völkermordes, sondern der Internationale Gerichtshof auf Klage Südafrikas. Der Internationale Strafgerichtshof hat gerade die Anklagebehörde den Antrag auf Haftbefehle gegen drei Hamas-Führer, Benjamin Netanyahu und Yoav Gallant, den israelischen Verteidigungsminister, prüfen lassen. Und da geht es aber nicht um Völkermord, da geht es um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ist ein feiner Unterschied. Der Punkt, den du machen wolltest, Marina, der bleibt dabei ja trotzdem bestehen. Es wird auf internationalster Ebene vor Gericht geklärt, ob an diesen Vorwürfen was dran ist. Und da müssten ja auch Proteste dann akzeptiert sein. Das ist ja das, was du eigentlich sagen wolltest. Insofern vielleicht.
Auf jeden Fall prima, Bernd, hast du das das nochmal für alle erklärt hast, weil das nämlich alle dauernd durcheinander werfen.
Das bringen wirklich alle dauernd durcheinander, das merke ich auch in meiner Arbeit. Aber zurück zu dem, worüber wir eigentlich reden wollen. Stefan hat gerade gesagt, ihm ist hier in Deutschland zumindest eine obrigkeitsstaatliche viel zu autoritäre Verengung des Meinungskorridors vorhanden. Uli, siehst du das genauso, wenn du den Umgang
ich mit den Protesten anguckst? Ja, ich habe ein Problem mit dem Wort Meinungskorridor. Mir kommt es vor wie so ein rechter Begriff. Man hört das eigentlich früher immer nur von der AfD gehört, die immer beklagt haben, der Meinungskorridor würde eng und man dürfe bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Meinungskorridor finde ich problematisch. Zu sagen, aber man hat ein Problem mit autoritärer Polizei, Politik sozusagen, also Politik, die über Polizei exekutiert wird, das kann ich nachvollziehen. Das kann man natürlich konstatieren. Es bringt nichts, in einer offenen Gesellschaft zu denken, man könne Debatten klären, indem man sagt, das geht uns jetzt aber doch ein bisschen zu weit inhaltlich und da schicken wir jetzt die Polizei hin. Und ich habe gerade schon gesagt, es gibt eine Grenze. Meinung ist eine Meinung, die ist geschützt vom Grundgesetz. Die hat dort eine Grenze, wo es Antisemitismus gibt, finde ich, sofern sozusagen strafrechtlich relevant ist, weil das nämlich genau wie Faschismus keine Meinung. Und das, da wird es dann, glaube ich, spannend, ne? An welcher Stelle konstatieren wir das und was wir daraus so folgern. Ich bin jetzt kein Jurist, ich weiß jetzt nicht, wann sozusagen bei mehr oder weniger klar zu erkennenden antisemitischen Äußerungen tatsächlich jetzt auch schon eine Unileitung sagen kann, jetzt wird aber geräumt. Aber das finde ich schon ein Punkt, der wichtig dabei ist. Ja. Das wäre jetzt auch, glaube ich, mein Punkt hier, den ich heute machen wollen würde, auch ein bisschen von der Seite der jüdischen Studierenden aus zu argumentieren, weil die sich an den Unis zum Teil nicht mehr wohlfühlen und sagen, wir können da eigentlich nicht mehr hingehen. Wir haben Angst, da hinzugehen. Und ich glaube, wenn das eine andere gesellschaftliche Gruppe sagen würde, wie Queers, Trans-Leute oder so, dann würde es einen Aufschrei geben. Und dann würde man sagen, Moment mal, wie kann es sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo eine bestimmte Gruppe, weil sie eine bestimmte Gruppe ist, nicht mehr an eine öffentliche Universität sich traut.
Mhm. Marina.
Ja, ich glaube, ich finde da die Unterscheidung, die im amerikanischen Kontext geprägt wurde in den letzten Wochen, Monaten, gerade aus der jüdischen linken Bewegung, zwischen unsafe und uncomfortable, sehr hilfreich. Und zwar, unsafe würde ja bedeuten, dass man sich physisch eigentlich nicht mehr sicher auf dem Campus bewegen kann. Und uncomfortable ist dann, ja, man hat ein ungutes Gefühl, dahin zu gehen. Man fühlt sich nicht wohl da, aber ist man denn auch tatsächlich physisch bedroht? Und ich finde, da müssen wir schon ganz genau unterscheiden. Ich weiß, es gab Attacken. Ich möchte das jetzt nicht runterspielen, aber es herrscht ja auch in der jüdischen Gesellschaft, sowohl in Deutschland als auch in den USA, gibt es keinen Konsens darüber, was antisemitisch ist. Deshalb geht es immer nur darum, wem man eine Plattform gibt und wem man sprechen lässt und welche jüdischen Studierenden man fragt und ob sie institutionell repräsentiert sind oder nicht. Weil da gibt es immer jemanden, der reden kann, zum Beispiel der Zentralrat.
Ich würde dich da mal kurz zurückfragen wollen, Marina. Du bist jetzt schon eine ganze Weile in den USA, hast also die Proteste in Deutschland jetzt hier nicht mitgekriegt, aber in den USA ja schon, an zwei Unis warst du und hast dir das von nahem angeguckt. Hast du den Eindruck, du hast ja deine Erlebnisse aus Columbia, du hast das ja eher so als großes Friedenscamp beschrieben, wo eigentlich man Verständigung gesucht hat, wenn auch gegen den Gaza-Krieg oder gegen den israelischen Militäreinsatz protestierend. Gleichwohl hast du auch in der gleichen Reportage durchaus auch Äußerungen beschrieben und Leute beschrieben, die Sachen sagen, wo sich einem die Haare zu Berge stellen. Was würdest du sagen? Von außen hat man den Eindruck, dass hier in den Medien auch eine Zuschreibung passiert. Die Uni-Proteste sind alle radikal pro-palästinensisch, sind alle radikal pro-Hamas oder zumindest undifferenziert und verurteilen Hamas nicht. Was ist dein Eindruck? Ist das ein richtiger Eindruck für die USA zumindest oder ist der völlig verzerrt?
Also in Deutschland war ich vor Ort, deshalb kann ich zu Deutschland keine Statements machen. Was halt in den USA ist, dass es eine große jüdische Repräsentation gibt in den Protesten und die äußern sich nicht dezidiert pro Hamas. Es ist aber die Sprache, die teilweise benutzt wurde, und ich sage wirklich teilweise, weil ich das nicht über einen Kamm scheren will, hat mir Sorgen bereitet. aber ich würde sie trotzdem nicht als antisemitisch einordnen, sondern als was sollte ein Protest leisten? Sollte man eine große Bewegung schaffen und so viele Leute wie möglich dazu holen, ins Boot holen, um stärker zu sein? Und das, glaube ich, kann dieser Protest nicht leisten und ist insofern schwächer in seiner Aufgabe des zivilen Ungehorsams, wenn man denn, also vor allem zum Beispiel, ich war ja auch an der UCLA in Kalifornien am Tag nach der großen Attacke, nachdem wirklich mehrere Dutzend Studierende ins Krankenhaus eingeliefert wurden, weil sie von Hooligans und rechten und pro-israelischen Menschen attackiert wurden. Und ich war bei der Pressekonferenz von dem Protestcamp. Und sie haben wirklich eine Sprache benutzt. Da ging es um zionistische Söldner. Da ging es um die Zionist Entity. Und das macht es schwierig, mit ihnen zu sympathisieren. Weil in dem Moment, wo diese Sprache benutzt wird, dann es ist als israelische Person ist halt, geht man natürlich erstmal auf Distanz, weil dann fragt man sich, ja, bin ich auch mitgemeint? Was meinen Sie denn genau damit? Oder jemand hat auch gesagt, ja, in dieser Nacht habe ich das Gefühl gehabt, zum ersten Mal, ich verstehe, was Sie in Gaza durchmachen. Also da wurden schon krasse Sachen gesagt, aber gleichzeitig ist es auch ein Ort von Community, vor allem für die sehr linken jüdischen Studierenden, die sich in ihren Gemeinden nicht mehr aufgehoben fühlen, die sich da irgendwie Schabbat feiern und sich selbst gefunden haben im Einklang mit den anderen Protestierenden. Also es ist, ich kann überhaupt nicht sagen, dass es nur pro Hamas ist. Das geht nicht. Da muss man irgendwie mit einzelnen Leuten sprechen und fragen, wie sie zu jemandem stehen.
Also ich denke, in Deutschland ist die Lage noch ein bisschen anders als in den USA, weil man hat das Wort Meinungskorridor kritisiert. Uli, wenn das ein AfD-Wort ist, das wusste ich jetzt, war mir nicht so klar, dass die das verwendet haben, dann ist es vielleicht unglücklich. Aber was ich in Deutschland beunruhigend finde, um das noch so ein bisschen an Beispielen klarzumachen, ist also From the river to the sea, Palestine will be free, ist ein Slogan, der in Deutschland als antisemitisch gilt, und auch bei diesen Uni-Protesten war das ein Grund, warum die Polizei dann eingeschritten ist. Oder auch bei Free Palestine oder Stop the Genocide, das war für die Polizei ein Grund einzuschreiten. Und jetzt können wir uns darüber streiten, inwieweit dieser Begriff Genozid oder Free Palestine oder auch dieser From the River to the Sea, inwieweit man das inhaltlich richtig findet oder nicht. Aber was nicht geht, ist, dass das ein Grund ist, um mit Polizei abweichende Meinungen zu unterdrücken. Und das meine ich mit diesem Obrigkeitsstaatlichen, was unglaublich zugenommen hat. Und was mich dabei so frappiert ist, dass diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft, die sich so viel zugute hält, dass sie so liberal, aufgeklärt, demokratisch ist, dass es überhaupt so gut wie kaum Leute gibt, die sagen, Moment mal, hier läuft was falsch. Ich erinnere noch mal an diesen, das ist jetzt nicht Studi-Proteste gewesen, diesen Palestine-Kongress, der in Berlin stattfinden sollte und wo also mit rechtsstaatlich haarsträubenden Methoden der verboten worden ist. Also wo wirklich ja im Grunde genommen niemand bis heute nicht ganz klar ist, wer hat den eigentlich verboten. War das das Bundesinnenministerium, der Senat oder die Polizei? Und also die Sprechverbote wurden den Veranstaltern gar nicht mitgeteilt etc. pp. Wenn man so eine Geschichte in der Zeitung lesen würde, würde man sich denken, ist echt schlimm in der Türkei. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber ich finde, was mich da wirklich frappiert, ist, dass so viele Leute so achselzuckend das hinnehmen, ist ja für eine gute Sache, ist für Israel, das kann nicht falsch sein. Und dieses Klima, das meine ich, ja, und das ist einfach eine Diskussion, ich glaube, dieses Bewusstsein ist in den USA größer, eine Diskussion, die unglaublich aufgeladen ist mit Affekten, mit Identitäten aufgeladen ist, die man aber frei führen muss. Und in Deutschland sehe ich eine wirklich starke Tendenz, dass diese Räume verschwinden, ja. Und dann mischt sich die Politik ja immer noch von höchster Stelle ein. Also hier CDU-Bürgermeister Wegner, der dann also sagt, welche Uni-Präsidentin jetzt zurückzutreten hat. Die ist jetzt heute gerade die TU, Technische Universität-Präsidentin, ist nicht zurückgetreten, vielleicht noch nicht. Aber dieses Ganze, die Politik mengt sich rein, der Rechtsstaat, na ja, das war nicht ganz okay, aber ist nicht so schlimm. diese ganze Stimmung und niemand sagt, stopp. Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs und wir brauchen die Universitäten als Raum, die Kultur und die Universitäten als Raum für diesen offenen Diskurs. Nein, da wird sofort mit Polizei reinmarschiert. Und das finde ich auch bedenklich, dass auch teilweise Ex-Linke dann an einer Seite mit der Bild-Zeitung das irgendwie gut finden. Also das beunruhigt mich sehr.
Vielleicht, weil du gesagt hast, heute, kurzer Disclaimer, wir zeichnen auf am Mittwochabend dieser Woche gegen 18.30 Uhr. Das ist jetzt deshalb wichtig, weil, Stefan, du hast die Sitzung des Akademischen Senats der TU Berlin heute angesprochen. Die tagt noch und zumindest bis wir angefangen haben aufzuzeichnen, war die Nachricht, dass noch kein Abwahlantrag gestellt worden sei gegen Geraldine Rauch, obwohl die CDU, der Senat, einige mehr, soviel ich weiß, auch aus der Bundesregierung und der Zentralrat der Juden das eigentlich ziemlich deutlich gefordert haben, dass Geraldine Rauch, die sehr junge Präsidentin der TU Berlin, zurücktreten möge. Hauptargument dafür war ein Tweet, den sie damals auf ihrem vor einigen Wochen auf ihrem Privataccount geliked hat, wo es eigentlich um die Beendigung des Gazakriegs im Text ging, aber ein Bild dazu gezeigt wurde von einer Demonstration in der Türkei, auf dem Benjamin Netanyahu mit einem aufgemalten Hakenkreuz zu sehen war, was als antisemitische Hetze interpretiert wurde, und dass sie das liked, hat eine große Empörung. Für diesen Tweet hat sie sich inzwischen entschuldigt, in einer Entschuldigung, die manche glaubwürdig finden, manche nicht, aber sie hat sich dafür entschuldigt, hat heute in der Sitzung auch angekündigt, den Kampf gegen Antisemitismus in der Uni verstärken zu wollen. Das nur als kurzen Roundup dazu. Jetzt würde ich aber mal zurückfragen, Stefan, bevor Uli wahrscheinlich sowieso was dagegen sagen möchte, würde ich mal vermuten. Jedenfalls. Ich würde mal was zurückfragen, weil du den Palästina-Kongress, der Palästina-Kongress war ja nun nicht Uni, ne? Also nicht der Raum-Uni. Der sollte hier halt ein aktivistischer Palästina-Kongress in der Stadt. Und Sachen, an denen sich was aufgehängt hat, war zum Beispiel ein eingeladener Redner, dessen Namen ich vergessen habe, ein 85-jähriger Mensch, Palästinenser, der in einem Interview kurz vorher aufgezeichnet gesagt hatte, naja, wenn er jünger wäre und nicht 85, dann wäre er womöglich am 7. Oktober bei diesem Ausbruch, wie das ja dann auch oft geframed wird, dabei gewesen. Mhm. Und dann kannst du natürlich sagen, sollst du jetzt... Wir sind in Deutschland, wir sind das Land des Holocausts. Sollst du jetzt in Deutschland sagen, völlig okay, wenn einer sagt, ja klar, wenn ich ein bisschen jünger wäre, würde ich auch Juden umbringen? Nee. Oder sollst du dann nicht sagen, stopp, hier ist die Grenze?
Nee, also natürlich nicht. Natürlich nicht, ist das, daran ist gar nichts völlig okay. Und ich fand auch Varoufakis, der das prominenteste Beispiel war, der dann ein Einreiseverbot bekommen hat, ein Auftrittsverbot bekommen hat.
Also der ehemalige griechische Finanzminister,
was der nach dem 7. Oktober gesagt hat, die Hamas in die Nähe von so einer antiimperialistischen Befreiungsbewegung gerückt, das ist unterirdisch gewesen. Das muss man politisch bekämpfen, finde ich. Ja, das ist eine Verharmlosung von dem, was da passiert ist. Das ist auch indiskutabel, finde ich. Die andere Frage ist, ob man so einen lang vorbereiteten Kongress irgendwie holterdiepolter im letzten Moment abräumt, im Grunde genommen. Ja. Und das können wir jetzt detailliert diskutieren, was da genau schiefgelaufen ist. Was mich, wie gesagt, ärgert, ist nicht, dass man sowas skandalisiert, meinetwegen auch so einen Auftritt. Das finde ich richtig in Deutschland, so einen Auftritt. Das würde mich wirklich bekümmern, wenn es niemand gäbe, der so einen Auftritt dann mit solchen Sätzen skandalös finden würde. Aber diese Art, wie so, und das ist ja nur ein Detail in einer langen Kette von, in Berlin sollte es nackbar Erinnerungsdemos geben, wurden verboten. Also diese Neigung, alles zu verbieten, was einem gerade nicht in den Kram passt, was irgendwie, da spielt auch Ängstlichkeit eine Rolle, ja, was irgendwie vielleicht ungut enden könnte, ja, mit einem Antisemitismusvorwurf, auf dem man dann sitzen bleibt, ja. Claudia Roth weiß, worum es geht, ja. Also diese Ängstlichkeit führt dazu, das im Zweifel verbieten. Und im Zweifel verbieten ist für einen liberalen Rechtsstaat der falsche Weg.
Ja, ich würde das auch so sehen. Also da stimme ich mit dir überein, Stefan. Man hätte es ja auch anders lösen können. Du kannst ja auch sagen, Moment mal, also diesen Redner hier, der offensichtlich zum Hass aufstachelt, und das ist wirklich also rechtsstaatlich einfach ganz klar, dem können wir einen Riegel vorschieben, das möchten wir auch. dann musst du halt diesen, Redebeitrag unterbinden. Deswegen musst du nicht einen ganzen Kongress von einer Minute auf die andere schließen. Ich stimme dir völlig überein, Stefan. Es ist immer noch weiterhin dubios, wer das überhaupt unter welchen rechtlichen Prämissen überhaupt verboten hat. Es ist eine sehr dubiose Angelegenheit und da stimme ich dir absolut zu. Ich würde es noch ein bisschen anders interpretieren. Ich würde denken, dass die Politik, die auch so eine deutsche Mehrheitsgesellschaft ja immer repräsentiert, dazu neigt, so ein Problem wie das Antisemitismus zu verdrängen und unter so Formeln, also A, unter Sonntagsreden und B, dann eben unter Verboten, aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, weil sie damit anscheinend mit Argumenten gar nicht klarkommen und weil sie dann auch sagen müssten, naja, das betrifft jetzt aber nicht nur irgendwelche radikalen Palästinenser, sondern es betrifft ja unsere eigene Gesellschaft ganz genauso. Ja? Ist ja nicht so, dass das die einzigen Leute wären, die im Zuge des Konfliktes immer schon und jetzt noch zugespitzt im Zuge des Gaza-Krieges eben auch ihren Antisemitismus irgendwie ausbrechen lassen aus sich, den sie vielleicht vorher unterm Deckel gehalten haben. Und insofern also bin ich da absolut deiner Meinung, Stefan.
Marina hat sich sowieso gemeldet.
Ich würde sich total einig.
Naja, aber wenn es einleuchtet ist, dann sind wir uns einig.
Wir sind uns ja erstmal vielleicht einig, dass juristische, strafrechtliche, polizeiliche Mittel nicht die richtigen sind. Das heißt aber noch nicht, dass wir uns einig sind über den Umgang mit dem Ganzen und die gesellschaftliche Debatte.
Genau,
da würde ich jetzt auch gerne Marina noch mal reinbringen, weil in den USA ja die Meinungsfreiheit noch viel, viel weiter ausgelegt wird als in Deutschland. Also das, was in Deutschland eindeutig verboten ist, beispielsweise die Leugnung des Holocaustes, ist ja in den USA nicht verboten. Du kannst in den USA mit Hakenkreuz fahren, durch die Gegend laufen, du kannst rassistisches Zeug äußern. Es wird vielleicht auch politisch bekämpft und wenn es denn zu Gewalt aufruft, zu unmittelbarer Gewalt gegen andere, dann überschreitest du die Grenze zum Verbotenen. Aber erstmal kannst du ja viel, viel mehr sagen als hier. Insofern ist das Framing wahrscheinlich auch in den USA in der Diskussion über die Unis und über die Proteste nicht so präsent, würde ich mal vermuten. Gleichwohl gab es aber ja an verschiedenen Unis die Rücktrittsforderungen sehr massiver Art gegen die Unileitungen. Wo, und das wäre jetzt meine Frage, ging das da in diesem Falle wirklich um Antisemitismus und war das nachvollziehbar oder ging es da eigentlich um eine andere politische Konstellation mit einer republikanischen Abscheu gegen das, was sie als links-woke Universitäten begreifen ohnehin?
Also zum einen sicherlich das, aber in den USA haben wir ja noch ein ganz anderes Problem. Und zwar, das sind die privaten Universitäten. Die besten Unis in den USA sind privat und da wird die sind getragen von Philanthropen. Und diese Philanthropen haben ihre eigenen Agendas, politischen Agendas. Und da muss man sich die Frage stellen, wie unabhängig kann eine Universität agieren, wenn sie auch ihre Geldgeber irgendwie befrieden muss? Und das sind oft jüdische, pro-israelische Geldgeber, die dann ihre eigenen Forderungen stellen. Und also gerade bei der Columbia-Universität, der große Vertrauensbruch war ja, dass die zu dieser Kongressbefragung gegangen ist und dort sich gegen Antisemitismus positioniert hat. Also sie musste das gar nicht machen. Also sie ist wahrscheinlich auf Drängen der Geldgeber dahin gegangen. Und das haben viele. Und am nächsten Tag hat sie die Polizei auf die Studierenden, auf das Protestcamp in Columbia losgeschickt. Und das haben sehr viele als Vertrauensbruch gesehen. Und natürlich wird das so instrumentalisiert von Republikanern, aber auch vom pro-israelischen Camp, das ja nicht nur republikanisch ist, das ist ja gemischt.
Ich meine, das ist ein wirklicher Unterschied zu Deutschland, ne? Weil das deutsche System ganz anders ist und ich in Deutschland jetzt bei diesen, wir reden jetzt viel über Berlin hier, bei diesen Auseinandersetzungen das Gefühl hatte, dass die Uni-Präsidentin sowohl an der Humboldt-Universität, ja, bei dem Polizeieinsatz hat sie gesagt, eigentlich macht sie das jetzt widerwillig, aber das war eine Anordnung von ganz oben, vom regierenden Bürgermeister, obwohl es ja eine Hochschulautonomie in Deutschland gibt, ja. Und jetzt bei der Technischen Universität schien es mir so zu sein, dass dieser Kampagne gegen die Präsidentin Rauch, dass die so ein war mein Eindruck von außen so ein bisschen, das sind ja dann Chemiker, Physiker, solche Leute sitzen ja in den Gremien, ja, die jetzt nicht so Experten für einen Hauskonflikt sind, dass bei denen das so ein bisschen was mobilisiert hat. Moment mal, also wenn hier die Bild-Zeitung und die CDU und der regierende Bürgermeister uns sagen, was wir hier machen sollen, dann das machen wir jetzt mal nicht. Also da gibt es sozusagen, ne, dieses Beharren auf Autonomie, was in Deutschland, was sozusagen Proteste angeht im Vergleich zu den USA, was du gerade geschildert hast, glaube ich, noch eine die konfrontablere oder offenere Situation eigentlich ist.
Ich würde gern was sagen, was du darauf antworten, was du vorhin gesagt hast, Marina. Das ist so jetzt, weil wir eine andere Runde gedreht haben, thematisch hängen geblieben ist. Ich finde es sehr interessant, den Unterschied zwischen safe und comfortable. Wenn man kritisch, und das finde ich jetzt den interessanten Twist an der Sache, wenn man kritisch gegenüber so bestimmten woken Ideen ist von Safe Space, dann leuchtet einem das natürlich sofort und unmittelbar ein. Es ist ein Unterschied, ob man in seiner körperlichen Unversehrtheit bedroht ist oder ob man sich etwas unwohl fühlt. Mit Debatten geführt werden. Ich finde es aber witzig, dass das jetzt von Leuten angeführt wird, die in anderen Debatten genau das Gegenteil behaupten würden und sagen würden, bei schon einem Wort wie Zionist wurde schon Gewalt gegen mich ausgeübt. Also diese Double Standards, das ist ja ein Thema, was wir vielleicht nachher noch besprechen können, das finde ich wirklich an der amerikanischen Debatte vollkommen irre.
Das finde ich auch, aber ich glaube tatsächlich, das ist auch so ein bisschen eine Generationenfrage. Ich saß da bei so einem Antisemitismus-Workshop in diesem Protestcamp, wo die ganzen Jewish Voice for Peace-Leute, in Deutschland gibt es auch ein Pendant der Gruppe Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, die haben ihre Antisemitismus-Erfahrungen erzählt und das ist alles Kumbaya, muss ich sagen. Das ist... ich glaube aber, das ist so, vielleicht bin ich auch zu alt, aber das ist so eine Gen-Z-Sache, dass man Sachen schlecht, alle fühlen sich sofort immer unsafe und dass man Sachen schlecht ausdiskutieren kann. Alles wird immer harmonisch abgespeist und man, also für mich sind linke Diskursorte eigentlich Orte, wo man sich mit einer Bierflasche taktvoll anschreit und so irgendwie die Zukunft von morgen aushandelt. Das ist überhaupt nicht so. Und das ist deshalb werden diese schwierigen Themen einfach so ein bisschen unter Fallen gelassen. Und ich habe da auch einen Interviewpartner, einen Studierenden, den ich als sehr klug empfand, darauf angesprochen und gesagt, ja, wie ist es denn? Das sind ja Sachen, die ihr einfach nicht anspricht, weil es unbequem ist. Und dann meint er so, ja, das ist einfach gerade keine Priorität. Das ist gerade hat was anderes Vorrang. Und das kann ich wiederum auch verstehen, weil während wir hier sitzen und sprechen, sterben in Gaza einfach die ganze Zeit Kinder und Frauen und das mit westlichem Geld. Also das ist, und das zu bekennen, sollte erstmal Priorität haben. Und natürlich muss diese Debatte inhaltlich geführt werden. Also wenn wir zum Beispiel die Forderungen in Berlin sehen, des Protestcamps, sie fordern ja das palästinensische Right of Return. Könnte man sofort, vor drei hätte man noch gesagt, das ist antisemitisch, weil das heißt, die ganzen 5 Millionen palästinensischen Flüchtlinge von 1948 sollen zurückkehren in ihre Orte, aus denen sie vertrieben wurden in Israel oder geflohen sind. Also man hätte gesagt, das ist antisemitisch. Aber man muss doch diese Debatte führen, weil wie kann das Right of Return denn aussehen? Was könnte man da auch mit Geld kompensieren? Wie viele Leute sollten zurückkehren? Vielleicht sollte es eine symbolische Rückkehr sein. Aber wenn man darauf nicht inhaltlich einsteigen kann, dann brauchen wir doch gar nicht reden.
Ja, ich denke das auch. Und ich habe mich gefragt, also in Deutschland, wieso ist diese Abwehr von diesen Protesten eigentlich so massiv? Also was bringt die Leute in Deutschland eigentlich so wahnsinnig drauf an denen? Ja? Außer dass die, wie so, allerdings so Proteste oft, das ist nicht immer ganz oberseminarmäßig eloquent formuliert und das kommt auch manches dumpf rüber. Aber das ist kein Spezifikum von diesen Protesten, glaube ich. Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die ist unangenehm, weil man in Deutschland einfach nicht wahrhaben will, wie 3/4 der Welt, also nennt es globalen Süden oder nennt es irgendwie anders, völlig anders auf diesen Konflikt schauen. Die halten das nämlich für einen kolonialen Konflikt und sehen da drin die Bigotterie des Westens, der immer Universalismus predigt, Zivilisation, Menschenrechte. Und wenn es aber um eigene Interessen geht und Sachen bei sich zu Hause, dann nimmt man es nicht so ernst mit den Menschenrechten und den Kriegsverbrechen. Und das sieht 3/4 der Welt, glaube ich, ein bisschen pauschalisiert jetzt formuliert, so schaut 3/4 der Welt auf diesen Konflikt. Und das, ganz kurz, und das repräsentieren diese paar Studis, die da zu laut sind, viel zu einseitig sind, viel zu polemisch sind. Und deswegen müssen die weg. Und das, finde ich, ist für dieses wirklich komplexe Problem wirklich keine Lösung. Also mit Polizei kann man dieses Problem nicht lösen.
Da stimme ich dir zu, Stefan, aber ich würde schon sagen, nur weil es eine Masse von Leuten ist, bedeutet nicht, dass ihre Argumente, wenn es denn überhaupt Argumente sind, auch richtig sind. Und dieses Argument ist natürlich vollkommen falsch. Es handelt sich nicht um ein besonders zugespitztes Problem des Kolonialismus. Also das ist auf so vielen Ebenen, das können wir jetzt hier nicht durchdiskutieren, aber auf so vielen Ebenen einfach historisch und politisch falsch. Es hat dann auch keinen Sinn zu sagen, weil es der Rest der Welt so sieht, sind wir die Deppen, weil wir das nicht anerkennen. Ich gebe dir aber wieder recht, es lässt sich nicht mit Polizei lösen. Aber inhaltlich, glaube ich, wir haben da nicht die Zeit dafür. Ich würde aber gerne noch...
Kann ich kurz darauf antworten, weil es zwei verschiedene Argumente waren und die möchte ich gerne auseinanderhalten. Das mit dem Kolonialismus, da würde ich dir recht geben. Das ist ein wirklich viel komplizierterer Konflikt. Der geht überhaupt nicht in dem, was wir unter Kolonialismus sonst verstanden haben, auf. Es gibt koloniale Aspekte, aber es geht darin nicht auf. Der zweite Punkt ist aber wichtig. Und das sollten wir mit den Double Standards, okay. Das müssen wir wahrnehmen. Und das ist das, was die triggert, die Leute. Dass der Westen Menschenrechte, Universalismus und so weiter einklagt bei den Uiguren in China und in Gaza, ja, das ist irgendwie anders. Und die versorgen wir mit Waffen. Und da haben sie nämlich einen Punkt und einen Nerv. Und ich glaube, dass der Affekt gegen die deswegen so hart ist. Weil die uns irgendwie unsere eigene Melodie vorspielen.
Wobei das ja mal interessant wäre, Beispiel Internationaler Strafgerichtshof, der ja seit seiner Gründung immer kritisiert wurde, insbesondere von Afrika aus, weil die ersten Prozesse alles gegen afrikanische Despoten, Diktatoren, Milizführer und ähnliches waren und nie gegen, und in die Zeit fiel der Irakkrieg und ähnliches, was man ja durchaus auch mit zahlreichen Kriegsverbrechen in Verbindung bringen kann.
Absolut.
Das wäre mal interessant zu sehen, ob die Tatsache, dass aus dem Internationalen Strafgerichtshof jetzt, wir wissen noch nicht mit welchem Ausgang, diese Initiative zumindest mal diese Haftbefehle zu beantragen ergriffen wurde, ob das, die Perzeption dieser Institution zum Beispiel verändert, ne, auch in der Welt.
Ja, hoffentlich.
Und die Double Standards gibt es natürlich auch überall woanders, aber es ist ja auch, es ist ein ständiges Whatabout, ne, ein gegenseitiger Whataboutism, der vorgeworfen wird. Aber was mich trotzdem nochmal, also wenn man nochmal genauer reinguckt, glaube ich, oder ich sag mal anders, wir verstehen uns ja alle irgendwie als Linke und wir waren in der ganzen Corona-Zeit und in allem, was da so kam, waren wir doch ziemlich entsetzt, was für Leute da mitlaufen mit eindeutigen Nazis. Zu Forderungen, also gegen die Corona-Maßnahmen, ja, gegen Corona-Maßnahmen kann man sein oder nicht sein, das wäre erstmal nicht verwerflich, ja, das war eine Einschränkung von Bürgerrechten, die kann man gut finden und berechtigt oder auch dagegen sein, alles okay. Wo wir uns dann aufgeregt haben, und zu Recht finde ich, war, wenn bekannte Nazis das angeführt haben, Reichsbürger und so weiter und so fort, haben gesagt, wenn du mit solchen Leuten mitläufst, dann kannst du dich ja wohl haken. In den Palästina-Protesten, ob an den Unis, kann ich nicht genau genug sagen, aber zumindest bei dem, was man auf den Straßen in Berlin sieht, da sieht man wirklich allerschlimmste, wirklich judenhassende, zum Judenmord aufrufende Parolen, zur Vernichtung Israels aufrufende Parolen. Objekte und auch Menschen werden mit dem roten Dreieck der Hamas markiert als Ziele, als potenzielle Angriffsziele. Und wir sagen dann, ja, aber der Protest muss doch legitim sein. Haben wir da nicht auch einen Double Standard?
Ja, haben wir natürlich einen Double Standard. Also das ist immer ein zweischneidiges Schwert, ne? Also ich finde, die Kritik aber muss genauso geäußert werden jetzt, wie man sie bei den Corona-Protesten geäußert hat. Und du hast gesagt, du bist dir nicht sicher, ob es an der Uni so ist. Ja, es war an der Uni so, nachdem die TU, sozialwissenschaftliche Fakultät, geräumt wurde von der Polizei. Sah man ja die ganzen Graffitis. Und auch dort gab es ein rotes Dreieck auf dem Namensschild eines Dozenten, den man markiert hat mit diesem Dreieck, weil er einem zu antisemitismuskritisch war und also wohl ein Zionist sein muss. Also selbst bei den Uni-Protesten gibt es natürlich diese radikale Fraktion. Und da würde ich die jetzt, da kann ich anschließen an das, was Stefan gesagt hat, da würde ich die widersprechen. Die Leute triggert eben auch diese ultraradikale Linie, die sich in diesen Protesten auch an den Unis zeigt. Mhm. Also das triggert mich. Ja? Und ich bin jetzt vielleicht nicht der, den du gerade meintest, hoffe ich.
Nee, aber es triggert mich. Ich bin mir bei diesem roten Dreieck, war ja schon viel die Rede davon, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das ein ganz eindeutiges Hamas-Symbol ist oder ob es nicht auch in der palästinensischen Fahne ist. Aber da kenne ich mich zu wenig aus. Aber es gibt das. Ich will das gar nicht... natürlich gibt es das. Es gibt einen Radikalismus, den ich mehr als unerfreulich finde. Ob das jetzt sozusagen mit dem Antisemitismus, da sind wir in einer ganz komplizierten Situation, ob das sozusagen Anti-Israel-Palästinenser sind, die völlig überzogene Forderungen Richtung Israel adressieren, ob das dann mit dem klassischen Antisemitismusbegriff zu fassen ist oder nicht, habe ich auch noch ein paar Fragezeichen.
Na gut, das ist natürlich immer umstritten. Marina meldet sich auch, glaube ich. Marina hat es schwerer, weil die spricht aus dem Bildschirm zu uns. Die kann nicht so leicht winken.
Ja, ich muss einfach schreien, aber ich habe so viele Gedanken und die sind auch alle so nicht immer kohärent, leider. Ich finde die Palästina-Proteste, ich finde die grundlegend oft auch einfach nervig. So, das kann man so stehen lassen, aber ja, ich finde es immer noch, jedes Mal, wenn ich sie so nervig finde, wie ich sie finde, erinnere ich mich daran, worum es hier eigentlich gerade geht. Also das ist so heftig, was in Gaza passiert. Es ist so unprecedented, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, beispiellos und so heftig. Und unsere Regierung, deren Staatsbürger wir sind, hält einer rechtsextremistischen israelischen Regierung die Treue und das nicht erst seit gestern. Ja? Und das triggert mich auch. Ich meine, ich habe ja davor in Israel gewohnt, sind wir demonstrieren gegangen. Wir wurden von der israelischen Armee mit Tränengas beschossen. Wir Linken, weil unsere Stimme kein Recht hatte. Wir wurden nicht gehört von der ganzen Welt. Wir wussten, dass was Schlimmes passieren wird. Das hat einige überrascht, uns aber nicht. Uns israelische Linksradikale, sage ich mal, wir sahen das kommen. Und dass unsere deutsche Regierung da immer weitermacht, auch nach all den Toten, das lässt mich einfach, da sind meine Gefühle stärker als die gegenüber den nervigen palästinensischen Protesten, weil, ja, stimmt, ich mag nicht alles, was sie tun, aber wir brauchen sie.
Ja gut, da würde ich jetzt aber mal zur Abwechslung dir widersprechen wollen, Marina, nämlich genau an dem Punkt, wo du sagst, worum es geht. Natürlich ist es was wir seit Monaten jetzt mit anschauen müssen, diesen krassen Krieg in Gaza, die vielen Leute, die da sterben, die vielen Zivilisten, die da sterben, die humanitäre Lage, die da herrscht. Das ist etwas, um das es gerade geht, da gebe ich dir recht. Deswegen ist auch völlig richtig und nachvollziehbar, wenn Leute demonstrieren gehen und sagen, Moment, es muss aufhören. Es geht aber auch noch um etwas anderes. Und das andere ist das, was mir dann oft zu kurz kommt. Auch wenn das damit nicht die Weltgeschichte angefangen hat, aber dieser spezifische Moment angefangen am 7. Oktober mit einem, da würde ich sagen, eindeutig genozidal motivierten Massaker. Und das ist die Politik von Hamas. Und darum geht es auch, wenn wir jetzt auf quasi im Zuge der Proteste gegen den Krieg, die ich vollkommen legitim finde, Leute aber ihre Agenda pro Hamas, pro Terrorismus, für die Vernichtung Israels und von Juden irgendwie propagieren, dann ist es auch das, um das es gerade geht. Also man kann nicht einfach sagen, absolut, es geht jetzt nur um Gaza. Es geht um beides halt. Und das macht die Sache aber halt auch so kompliziert.
Marina, bitte.
Eine große Sorge von mir ist, auch im Gespräch, im Austausch mit den Studierenden, dass sie uns Medien einfach überhaupt nicht vertrauen und uns und deshalb diese, ihre ganzen Quellen sind eigentlich irgendwelche nicht verifizierten Social-Media-Kanäle, ne? Und diese nicht verifizierten Social-Media-Kanäle benutzen diese Sprache, diese Hamas-Sprache. Und die ist auf die Unis übergeschwappt. Und ich glaube aber, da liegen wir auch in der Verantwortung, weil wir als Journalistinnen und Reporterinnen ja vielleicht auch eine lange Zeit einen sehr verzerrten Blick hatten. Und das Vertrauen dieser jungen Generation und des ganzen globalen Südens verloren haben.
Aber ist das eigentlich, entschuldige, wenn ich mal zurückfrage, ich verfolge ja, weil ich ja US-Redakteur auch bin, ich verfolge ja so ein bisschen US-amerikanische Medien. Und zumindest, sage ich mal, die so uns eher nahestehenden liberalen, linksliberalen Medien, also New York Times, macht eine sehr kritische Berichterstattung, und zwar nicht erst seit heute und nicht erst seit den Anklagen Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof, sondern eigentlich von Beginn an über den israelischen Militäreinsatz in Gaza, den ja nebenbei bemerkt, noch bevor er begonnen hatte, Präsident Biden auch schon sehr vorsichtig eingeordnet hat und gesagt hat, ey, macht nicht den gleichen Fehler, den wir nach 9/11 gemacht haben, sonst verliert ihr strategisch viel mehr, als ihr militärisch gewinnen könnt. Aber insofern, hast du den Eindruck, dass der das mediale Meinungsbild tatsächlich so einseitig ist in den USA, dass die Studierenden nur das Gefühl haben, auf irgendwelche dubiose Social-Media-Quellen zurückgreifen zu können?
Also ich glaube, das ist auch eine Generationensache. Das ist einfach die Welt, in der wir leben. Die lesen weniger Medien, weniger Zeitung, aber es werden dann halt immer die gleichen, also die beiden und die 40 geköpften Babys. Es wird immer wieder darauf zurückgegriffen. Dann hat ja die New York Times in ihrer Berichterstattung, in ihrer Investigation zu der geschlechtsspezifischen Gewalt am 7. Oktober einen Fehler gemacht. Sie hat sich auch distanziert davon, aber das wird ihr so, also das, da ist man sehr nachtragend. Im Endeffekt benutzt man die New York Times nur, um zu sagen, dass alles debunked ist, also dass alles widersprochen ist, dass es keine Vergewaltigungen gab am 7. Oktober, und die New York Times, ja, sie wurden beim Lügen erwischt. So, also ich glaube, wir verfolgen das so, dass wir das sehen, ja, aha, da haben die halt einen Fehler gemacht, das sind auch nur Menschen, und wir wissen das, weil wir auch Menschen sind und wir auch Reporterinnen sind, die Fehler machen, aber die breite Masse verfolgt das anders.
Dafür hatten wir heute einen Bericht im Ausland von Yossi Batal, der aufgeschrieben hat, was vorliegt an Berichten über das, was am 7. Oktober passiert ist und auch was am 7. Oktober aber auch nicht passiert ist. Also was es für Mythen, Legenden, Fälschungen gab über besondere Brutalitäten an Babys, Kindern und Frauen. Und ich finde, das ist, also ich habe diesen Text gelesen und da habe ich gedacht, es gab ja viele, auch deutsche Politiker, die bestimmte Gräuelgeschichten wiederholt haben, aber nicht revidiert haben. Und das ist natürlich wenn ich mich mal in die andere Seite reinversetze, ja, ist das natürlich ein Zeichen, dass du dieser Form von Öffentlichkeit gar nicht trauen kannst. Die produzieren Lügen und dann sogar, wenn die aufgedeckt sind, revidieren sie nicht. Und das müssten wir mehr machen. Und zwar auch, wenn das unangenehm ist, weil es die Gefahr birgt, so wie Marina gerade gesagt hat, dass es dann Leute gibt, die sagen, ja, da ist ja gar nichts passiert. Also dass das möglicherweise Wasser auf deren Mühlen ist. Das darf uns in diesem Moment nicht interessieren, sondern wir müssen irgendwie versuchen, das da so darzustellen. Und wir müssen auch adressieren an Politiker, die diese Fake News wiederholt haben, dass die bitte das korrigieren. Weil das ist fundamental. Weil das ist ja das, was wir immer sagen. Also man kann unterschiedliche Ansichten haben. Wir müssen uns aber auf das, was irgendwie Tatsache ist, das ist der Boden, auf dem wir stehen und reden. Und wenn dieser Boden wankt, ja, dann wird es natürlich unglaublich schwer, einen vernünftigen Diskurs zu organisieren.
Ich meine, das Schlimme bei diesen ganzen Geschichten ist ja, dass das, was unstrittig passiert ist am 7. Oktober, nun wahrlich schlimm genug ist, dass man überhaupt nichts dazu erfinden muss, um es ein absolut barbarisches Massaker zu empfinden.
Ja, aber trotzdem, also ganz kurz.
So, und Sie haben ja, leider Gottes, das stimmt ja, ich meine, das kam aus der israelischen Armee und aus der israelischen Regierung, kamen diese Behauptungen.
Genau.
Und sie haben sie auch nicht revidiert zunächst mal, also von den geköpften Babys, von den im Backofen verbrannten Babys und ähnlichem, die Man konnte sich das ja sogar alles ganz gut vorstellen, wenn man auch noch einen Teil der Videos gesehen hat, die Hamas selber gefilmt hat von ihren Brutalitäten, dann war der Weg überhaupt gar nicht mehr weit bis zu diesen Attentaten. Sie haben halt nicht stattgefunden.
Aber das war natürlich ein Problem.
Ich war in einer Bundespressekonferenz letzte Woche und da gab es einen Journalisten, der gefragt hat, Annalena Baerbock hat gesagt, sie hätte ein Video gesehen über das, was da passiert ist. Und er hat nur gefragt, wo ist denn dieses Video? Und der wurde also wirklich da abgekanzelt. Und was das für eine Frage, ob er etwa in Abrede stellen würde, dass es da diesen Hamas 7. Oktober gegeben hätte. Das war sofort die Reaktion. Also in einem wirklich offiziellen, amtlichen Ort wie der Bundespressekonferenz. Also da habe ich so gedacht, also schon, das war nur eine kleine Nachfrage. Wo ist denn dieses Video? Ja. Und sofort gibt es dann so eine Verdachtsrhetorik. Also da merkt man, das hätte es bei keiner Frage zur Rentenreform gegeben, so eine Antwort.
Ist aber auch klar. Aber ich würde gerne doch mal versuchen, das nochmal in einen größeren Rahmen einzuordnen. Das ist alles richtig, was du sagst. Ich finde, es muss auch sein, wenn Leute aus Naivität oder weil es auch nachvollziehbar war, was gesagt haben, was sie nachher als wirklich Fake News rausgestellt hatte, dann sollten sie das der Ordnung halber und damit auch man auf den Stand kommt, sozusagen revidieren und sagen, tut mir leid, wusste ich in dem Moment nicht besser. Ich finde aber, und da möchte ich jetzt auf Marina nochmal antworten, ich finde es aber auch ein bisschen arg, einfach zu sagen, die Medien haben nicht gut gearbeitet und das sei der Grund, warum diese jungen Leute in ihren Filterblasen leben. Nein, der Grund, warum sie in Filterblasen leben, ist, weil sie in Filterblasen leben. Das heißt, die sind in dieser mit diesen Medien aufgewachsen. Der Grund sind Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen, nämlich die CEOs und Eigner von Facebook, Meta, wie sie alle heißen, die damit Geld verdienen, dass möglichst kontroverse Dinge, wir wissen das doch schon seit Trump und so weiter, die damit Geld verdienen, je kontroverser, desto besser. Das führt dazu, dass Leute in Filterblasen leben. Und ich finde, man kann auch schon aber von jungen Leuten erwarten, die zukünftige Intellektuelle sind, die auch eine Bibliothek haben in ihren super dotierten amerikanischen Universitäten, auch mal ein Buch zu lesen und nicht in totalen Verschwörungstheorien sich aufzuhalten. Das kann man denen aber auch schon mal sagen. Aber das nämlich nicht immer sagen, die sind Opfer.
Ja? Nein, die sind nicht Opfer. Also nee, das stimmt. Das war auch, glaube ich, dann nicht, was Marina gemeint hat.
Ich merke es nur an.
Aber ich finde, was jetzt auch wieder so ein bisschen kurz ist, ist sozusagen, also da sagen ja sofort, fangen ja sofort alle an zu nicken, ja, Filterblasen und ja, Social Media. Ja, wie schlimm und so weiter, ist alles klar, stimmt schon. Aber was folgt daraus? Also außer der Klage. Ich denke, gerade bei so einem Thema müssen wir diese diskursiven Räume haben. Und wir dürfen die nicht schließen, wir müssen sie öffnen. Und was gerade passiert, ich sage es nochmal, ist nicht Öffnung, sondern Schließung in Deutschland. Und das geht wirklich nach hinten los. Ja, auch unter dem Aspekt. Weil wo soll denn dieser Austausch stattfinden, wenn du sagst, du hast ja recht mit den Filterblasen, wo soll er denn stattfinden, wenn nicht sozusagen dann in Unis zum Beispiel?
Ja, ist ja richtig.
Ich habe, weil wir auch so langsam, aber sicher so in die Schluss... ein bisschen haben wir noch, aber so viel auch nicht mehr. Ich würde gerne noch mal was anderes, ein bisschen das Feld noch erweitern, weil wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie die pro-palästinensischen Proteste womöglich von der Staatlichkeit, von der Obrigkeit, von der Politik eingegrenzt, eingedämmt, auch mit polizeilichen Mitteln zum Teil unterbunden werden. Und trotzdem sind es meiner Beobachtung nach nicht die Palästinenser, nicht die arabischen Bürger und Bürgerinnen Berlins, die Angst haben, in der Kufia oder als Araber erkennbar durch die Gegend zu laufen, sondern es sind die jüdischen Einwohner und Einwohnerinnen Berlins. Wir kennen das aus der Taz. Unsere jüdischen Kolleginnen, die normalerweise eine Halskette mit einem Davidstern tragen, sehen schön zu, dass man diesen Davidstern, und zwar nicht nur an der Uni, sondern auf der Straße möglichst nicht erkennt. Ich habe neulich mich länger mit einem jüdischen Freund unterhalten, der seit 25 Jahren in Deutschland lebt, in Israel geboren ist, der sagt, ich bin nicht besonders religiös, aber ich gehe ab und zu in die Synagoge. Früher bin ich auch mit der Kippa auf dem Kopf noch nach Hause gelaufen. Das mache ich heute auf keinen Fall mehr. Sobald ich rauskomme aus der Synagoge, ist die Kippa aber verschwunden. Und er hofft immer, dass ihn anhand seines Deutschen, er spricht sehr gut Deutsch, aber mit einem, wenn man einen deutschen Akzent aus dem Hebräischen kommt, erkennt, dann kann man ihn als Israeli erkennen. Und der hat dann eine Heidenangst vor. Und insofern ist es nicht auch, wenn wir uns so sehr beklagen darüber, wie die Palästinenser so fürchterlich unterdrückt werden in ihren Protesten. Hier ist das nicht auch irgendwie ein bisschen eine komische Umkehrung von dem, was in der Gefühlslage tatsächlich auch unter Menschen, und zwar hier erstmal in unserer Gesellschaft, tatsächlich vorgeht?
Ja, absolut. Also ich würde, wenn ich darf, Stefan, ganz kurz, ich würde dir zustimmen, wenn du dich in Neukölln im Wedding aufhältst, die Kaffir wird stolz getragen, fair enough, ja. Also ich hab da kein Problem mit, wenn man die trägt. Die Motive können sehr unterschiedlich sein. Das ist überhaupt kein Problem. Und in der Tat, wenn du jüdisch bist, hast du ein Problem. Ich hatte mir extra einen Text so markiert und ausgedruckt. Heute erschien, leider nicht bei uns, sondern am Freitag, aber wir können ihn trotzdem erwähnen, von Hanna Weiler, die Vorsitzende von der Jüdischen Studierendenunion. Auch eine kleine Anmerkung zu dir, Marina. Das ist jetzt nicht der Zentralrat der Juden. Das ist jetzt eine junge Jüdin in Deutschland, die sich organisiert haben, die absolut sagen, wir haben wirklich ein Problem. Viele unserer Mitglieder trauen sich nicht mehr an die Uni, genau das, was du erzählst. Wir sind da wirklich mit Antisemitismus konfrontiert, mit Intifada-Rufen, also wirklich, wo man nicht drüber diskutieren kann, ob das jetzt antisemitisch ist oder nicht, die einfach Angst haben. Und ich finde, da wird es dann auch eben, wird diese feine Unterscheidung zwischen safe und uncomfortable auch ein bisschen schwierig, weil wenn du wirklich das starke Gefühl hast, du kannst eigentlich als die Person, die du bist, nicht mehr an die Uni gehen oder auf die Straße gehen, dann hat diese Gesellschaft wirklich ein Problem.
Wenn ich an irgendeiner Stelle den Eindruck erweckt habe, dass ich das irgendwie unter den Teppich kehren möchte.
Nein, gar nicht, Marina, war nicht an dich gerichtet.
Revidieren, weil ich jeden Tag denke ich darüber nach, wie froh ich bin, dass ich keine religiöse Jüdin bin. Dass man mir mein Judentum nicht ansieht. Ich bin sehr froh drum und ich lebe in den USA und hier ist es wirklich viel einfacher alles. Sehr viele laufen offen mit Davidstern rum. Das ist was ganz Normales. Es ist einfach no big deal und das ist eine Riesenerleichterung für mich. Also das möchte ich schon klären, aber ich bin auch ein Mensch, der sich nicht von dieser Angst leiten lassen will, sondern ich möchte das diskursiv aushandeln. Ich saß vor ein paar Monaten in Neukölln in der U-Bahn, habe eine Sprachnachricht auf Hebräisch aufgenommen, dann hatte ich so einen inneren Bumper, so, oh, sollte ich das machen? Dann dachte ich, ja, natürlich, klar mache ich das. Also ich lasse mich doch jetzt nicht von dieser Angst kontrollieren im Endeffekt, aber ich verstehe auch Menschen, die das anders sehen. Das ist unschön und vor allem, letzter Punkt, wer nicht so viel zur Sprache kommt, dass in den Medien, aber wir jüdischen Deutschen sind ja zu 90% Kontingentflüchtlinge aus ehemals sowjetischen Staaten. Was unsere Eltern alles mitgemacht haben, was unsere Geschwister mitgemacht haben, ältere Geschwister, was wir, meine Mutter, also das J in dem Pass, ja, dass man nicht an die Unis konnte, das sind unsere Trauma, die wir auch in Deutschland haben und deshalb sind wir sehr sensibel gegenüber Antisemitismus, aber es ist mir nicht immer klar, ob was Paranoia ist, was nicht Paranoia ist. Diese Trennlinie ist nicht so einfach zu machen.
Ich finde das alles richtig, Uli, was du gesagt hast und beeindruckend, was du gerade gesagt hast, Marina. Ich möchte nur auf einen anderen Punkt hinweisen, ohne dass das Whataboutism sein soll. Weil das Problem ist völlig real. Also du kannst dich als jüdische Menschen können sich in Berlin nicht so bewegen wie Syrer oder das ist so. Und es ist unerträglich im Grunde genommen, weil das widerspricht wiederum auch einer freien Gesellschaft und einer offenen Gesellschaft. Und die Frage ist, wie man das, das ist unglaublich kompliziert, weil es ja sich im Alltag vollzieht, das zu kontrollieren und auch zu bekämpfen. Aber was die Sichtbarkeit angeht, haben wir natürlich in den öffentlichen Medien eine ganz umgekehrte Repräsentanz. Also da haben wir sehr laut und auch sehr einflussreich, wenn der Zentralrat der Juden etwas sagt zur Bestellung des Antisemitismusbeauftragten an der TU, dann wird es durchaus wahrgenommen und in Deutschland leben genauso viele Leute, also jüdische, deutsche oder jüdische Menschen wie palästinensische Menschen. Und die öffentliche Repräsentation ist natürlich unvergleichbar. Und das hängt natürlich mit der deutschen Geschichte zusammen, ist vollkommen klar. Aber das sind schon, ich finde, dieses Feld darf man auch nicht aus dem Auge verlieren.
Ja, ist richtig. Ja, da würde ich ja auch recht geben. Wobei öffentlich ist so eine Frage. Ne? Also wenn ich an Taz denke, ich habe ja vorhin erwähnt, ich mache auch manchmal sogar relativ häufig Politikseiten am Wochenende. Ich achte da selber drauf und ich glaube, wir haben das auch, es ist auch uns ganz gut gelungen, dass wir schon versuchen, in diesen Ausgaben dafür zu sorgen, dass es eine palästinensische Perspektive in unserer Berichterstattung gibt. Aber ich gebe dir generell recht, das ist natürlich so ein Zentralrat. Der Juden wird häufiger gehört als die, als der palästinensische Präsident von der Deutsch-Palästinensische, ich weiß gar nicht, wie die Gesellschaft genau heißt. Das ist ja schon ein Beweis dafür. Ich weiß nicht mal, wie die Organisation heißt. Ja? Insofern Beweis dafür, was du gesagt hast. Das ist richtig, ja. Und das ist auch ein Problem.
Wir sind jetzt so langsam am Ende angekommen. Ich würde eine Frage würde ich gerne euch noch stellen. Das ist ein bisschen natürlich rumspekuliert oder dann wünscht ihr was. Aber ihr habt ja alle darüber geredet, dass es eigentlich notwendig ist und gerade Uni sollte ja eigentlich dafür stehen, im Diskursraum zu sein. Also ein Diskursraum, wo man sich austauschen kann, wo man unterschiedliche Perspektiven aushandeln und zivilisiert verhandeln kann. So wie es im Moment läuft, und zwar würde ich sagen von beiden Seiten aus, also wer Yalla Yalla Intifada ruft und wo man weiß, dass die zweite Intifada zumindest eine Mordkampagne war, da wird es schwierig zu reden. Und wer gleich die Polizei schickt, sobald transparent irgendwo auftaucht, wird auch schwierig zu reden. Aber was könnte denn, oder wie würdet ihr euch denn wünschen, dass sich Diskursräume zumindest in den hiesigen Gesellschaften, ich rede jetzt noch gar nicht vom arabischen Raum oder von Israel selber, aber von den USA, Deutschland jetzt, wie könnten sich hier Diskursräume wieder öffnen?
Ja, ganz einfache Antwort, ich fange mal an. Einfach weiter sprechen, weiter argumentieren, weiter Texte veröffentlichen, die das Spektrum möglichst weit abbilden. Punkt meinerseits.
Weiter funktioniert meines Erachtens nicht, weil es ist ja, wir versagen ja jetzt darin. Also können wir nicht von einem Weitersprechen. Ich habe eine ganz pragmatische Idee, die ich schon in meiner Kolumne bei Des Orient aufgeschrieben hatte. Ich möchte, wie bei Love is Blind, bei der Reality-Show, möchte ich die Leute immer einsperren in diese Räume und sich gegenseitig verlieben lassen, immer einen Israeli und einen Palästinenser oder Jude und Araber. Und dass dort in diesen mit viel Alkohol aushandeln lassen. Alkohol, wenn man den Alkohol trinkt.
Schon schwierig.
Das ist meine Idee für eine Reality-Show.
Ja, ich glaube, dass dieser sehr erweiterte Antisemitismus-Begriff zum Beispiel irgendwie ein freies Sprechen über diesen Nahostkonflikt im Wege steht. Und das hat bei diesem Anti-BDS-Beschluss des Bundestages angefangen und dann gab es Peter Schäfer, den vom Jüdischen Museum, der Vorsitzende, der dann zurückgetreten ist. Und das sind alles Sachen, die das verhindern. Und wir müssen uns irgendwie den Kopf aufmachen und das ist auch an uns selbst gerichtet, ja. Also man muss immer denken können, also wir, die wir eine luxurierende Position haben, ne? Wir haben ja, wir sind weder sozusagen, haben keine Verwandten, die in Gaza sterben. Und wir können uns den Kopf aufmachen und wir können versuchen, diese Räume einfach zu öffnen und zu schaffen. Und wir haben ein Medium, Uli hat gerade darauf hingewiesen, wir haben eine Zeitung, mit der wir das tun können, dann lass es uns tun.
Lasst es uns tun, sagt Stefan Reinicke zum Schluss dieses Bundestalks. Das war's für heute. Vielen Dank an euch drei fürs Mitmachen. Ich glaube nicht, dass das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir über dieses oder anverwandte Themen diskutiert haben, weil es sieht ja im Moment alles nicht so aus, als ob irgendetwas besser werden könnte in absehbarer Zeit, selbst wenn wir jetzt gerade über einen Waffenstillstandsvorschlag von Joe Biden diskutieren, den Netanyahu erstmal wieder abgelehnt hat. Und so weiter. Mal gucken, was so alles passiert. Es wird uns wieder beschäftigen. Und an euch da draußen gerichtet, wenn ihr an dem Thema dran seid, aber noch nicht alle Folgen gehört habt, die wir dazu gemacht haben, empfehle ich euch, guckt mal in das Archiv vom Bundestalk rein. Wir haben nämlich schon an 2, 3 Folgen uns auch mit dem Thema der Antisemitismusdebatte und der Kulturraumdebatte beschäftigt, auch anlässlich der Berlinale in Berlin, des mutmaßlichen, vielleicht in Anführungszeichen, vielleicht auch nicht in Anführungszeichen, Antisemitismus-Skandals dort und haben einiges ein bisschen genauer ausgeführt, was wir heute nur angetriggert haben, zum Beispiel die verschiedenen Antisemitismus-Definitionen, die es so gibt. Das war es nur aber wirklich für heute. Vielen Dank an Jansitz Itzpinar für die Redaktion des Bundestag-Podcasts. Vielen Dank an Daniel Fromm für die technische Umsetzung, für die Produktion. Wenn ihr uns gut findet, dann liked uns bitte, teilt uns auf dem Social Media, die wir hier regelmäßig kritisieren, aber die dann doch auch wichtig sind, damit man auch uns wahrnimmt. Tut das gerne, wenn ihr uns schreiben wollt, Kritik, Anregungen, Lob, möglichst keine Beschimpfungen, aber ansonsten wird alles gerne gelesen. Schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de und wenn ihr noch ein bisschen Geld übrig habt, dann findet auf taz.de bitte auch das Programm Taz zahle ich, das ist unser freiwilliges Bezahlmodell und lasst uns ein bisschen Geld da. In diesem Sinne, vielen Dank und bis nächste Woche.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.